in der sich zwei Menschen nach langer Zeit wieder treffen und Bilder ihrer Besitztümer auf den Tisch geknallt werden? Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und der andere knallt die Bilder hin, alles ein bisschen größer. Was ich nicht wusste, es geht noch weiter. Beim zweiten heißt es mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Pferde, meine Pferdepflegerin. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Die Frage ist, wie beeinflusst uns die Konsumwelt und die Werbung im Umgang mit materiellen Dingen? Es ist das Abbild einer Lebenshaltung, die den Besitz in den Vordergrund stellt. Dabei wissen wir, dass eine Verkäuferin, ein Arbeiter oder auch ein Angestellter auch mit Hilfe der Sparkasse niemals diese Besitztümer anhäufen können. Aber warum können wir nicht einfach unser Leben nehmen, wie es ist, und unsere Bilder auf den Tisch knallen? Meine Mietwohnung, mein Fahrrad, meine Badehose. Wieso gibt es den Drang, sich selbst als jemand darzustellen, der etwas erreicht hat im Leben? Und warum glauben wir überhaupt, dass wir etwas erreicht haben? Es ist oft nicht einfach, in unserer Konsumwelt innezuhalten und zu sagen, dass es gut ist. Das Höher, Schneller, Weiter des heutigen Lebens will uns mitreißen. Die Werbung und die Politik sagen uns, dass uns das alles zusteht. Da wird schnell ein Gaspreis gedeckelt, der Mindestlohn erhöht, es gibt eine Mietpreisbremse. Zur Not erfüllt der Staat unsere Ansprüche, wenn das Leben es nicht schafft. Und unsere Nachkommen können dann die Zeche zahlen. Ist ja uns egal. Der Text für die heutige Predigt steht in 5. Mose 8, in Versen 7 bis 20. Das Volk Israel steht vor dem Einzug in das gelobte Land, das Gott versprochen hat. Zu diesem Zeitpunkt gibt Gott noch einige Hinweise darauf, was zu beachten gilt. Es heißt dort ab Vers 7, denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gegeben habe, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser baust und darin wohnst und deine Rinder und Silber und Gold und alles, was da ist, sich vermehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt. Den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch große und furchtbare Wüsten, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war. Du ließt dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben. Auf dass er dich demütigte und versuchte, dass es dir nachher wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Auf das sie hielte seinen Bund, den er mit seinen Vätern geschworen hatte, so wie es heute ist. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen, ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Harter Tobak. Dass ihr umkommen werdet, eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, wenn ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Vorausgegangen, diesem Angebot in das gelobte Land zu gehen, waren 40 Jahre Wüstenwanderung des Volkes Israel. Die Frage ist, wie ist dazu gekommen, was können wir daraus lernen? Das hier ist die Vorbereitung für den zweiten Anlauf, um in das gelobte Land zu kommen. Der erste war vor 38 Jahren gescheitert. 38 Jahre. Kundschafter, die das Land 40 Tage lang bereist hatten, waren von den Qualitäten des Landes überzeugt. Gleichzeitig hatten sie aber auch berichtet, dass es unmöglich wäre, in dieses Land zu kommen. Es sei zu sehr stark befestigt, dass Gott das Land zugesagt hat und sich selbst darum kümmern würde, wie das funktionieren würde, wie man dort hineinkommt, wurde ausgeblendet. Über den Bericht der Kundschafter heißt es in 1. Mose 14 ab Vers 2, und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären. Starke Behauptung. Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären. Oder noch in dieser Wüste sterben würden. Warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durchs Schwert fallen? Ist nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Vor dem verheißenen Land, das Gott ihnen zugesagt hat, nach der all den Schilderungen, wie toll das ist, sagen sie, lasst uns lieber nach Ägypten zurückkehren, setzen Mose ab, wir wählen uns einen eigenen Anführer und marschieren zurück. Muss man sich mal vorstellen. Sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchzogen haben, ist ein sehr gutes Land. Wenn der Herr gefallen hat, so wird er uns dieses Land bringen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich noch dieses Volk verachten? Wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich ihnen getan habe? Eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Viehhirten sein, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Entsprechend der Zahl der 40 Tage, die ihr das Land erkundet habt, sodass jedes Tag ein Jahr gilt, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeit tragen, damit ihr erfahrt, was bedeutet, dass ich mich von euch abwende. Sie stehen davor, sie haben den Zugang zum gelobten Land, wo Milch und Honig fließt, wo Erz da ist, wo alle Möglichkeiten da sind, und sie sagen, Gott wird es nicht schaffen. Und Gott sagt dann halt nicht. Er sagt, von euch, alle, die über 20 sind, wird keiner ins gelobte Land kommen. Und weitere 38 Jahre lang ziehen sie durch die Wüste auf einer Strecke, die vielleicht 300 Kilometer weit ist, sitzen sie 40 Jahre lang fest insgesamt. Weil sie gesagt haben, Gott wird es nicht schaffen. Wir trauen ihm nicht. Diese harte Lektion hat das Volk Israel gelernt. Die Leute, die jetzt noch da sind, die neue Generation, sie wollen sich darauf einlassen, mit Gott das Land erobern. Die Frage ist nur, wie soll das jetzt funktionieren? Der Predigttext heute ist eine Warnung, nicht nur für Israel, sondern immer noch für uns. Das heißt, wir haben es geschafft, wir sind eigentlich in einem gelobten Land. Wir haben zu essen, wir haben zu trinken. Hier ist warm und trocken. Wir sind nicht in der Wüste. Wir leben nicht von Manna, sondern haben Möglichkeiten, verschiedene Dinge zu essen. Hier sind ein paar Beispiele. Aber im Text heißt es, wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser baut hast und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Ich sehe mein Leben aus meiner Perspektive. Manche Dinge hat meine Frau anders gesehen und beurteilt als ich. Am Anfang unserer Ehe habe ich manchmal in Diskussionen mit Bekannten den Standpunkt meiner Frau vertreten, anstatt meinem eigenen. Und je länger ich ihren Standpunkt vertrat, desto logischer erschien er mir manchmal. Wie viel mehr geht es darum, sich auch einmal Gottes Sicht auf mein Leben zu vergewissern, auch wenn ich das natürlich nicht vollständig schaffen kann. Aber sich einige Dinge und Wendungen in meinem Leben anzuschauen und zu fragen, ob es sich dabei um meinen Verdienst oder um Gottes Wunder handelt. Das kann die Perspektive zurechtrücken. Im Laufe der Zeit ist mein Verdienst immer kleiner und die Liste der Wunder Gottes immer größer geworden. Manchmal braucht man noch einen Anstoß von außen, um sich Dinge bewusst zu machen. So wie heute das Erntedankfest. Erntedankfest. Erntedankfest setzt sich aus drei Worten zusammen. Erstens Ernte. Das bedeutet, dass ich etwas ernte, was zuvor gewachsen ist. Ich kann pflanzen, ich kann düngen, ich kann Unkraut jäten, ich kann gießen, aber nur wenn Wasser da ist. Aber was ich nicht kann, ist etwas wachsen zu lassen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ich kann nicht wachsen lassen. Das Wachsen entzieht sich meiner Kontrolle. Dass ich ernten kann, ist Gottes Gnade. Das gilt für Frucht, das gilt für Beziehungen, das gilt für viele Dinge in meinem Leben. Das zweite Wort in Erntedankfest ist der Dank. Ich sollte wissen, wem ich danken kann. Hier ist in unserem Text der Hinweis darauf, wenn mir Dank gebührt. Gedenke an den Herrn, dein Gott, denn er ist, der die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Der mir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Nicht, der mich unabhängig macht, sodass ich alles alleine erreichen kann. Das dritte Wort ist Fest. Das Erntedankfest dient dazu, von uns weg auf Gott zu blicken. Es ist keine menschliche Leistungsschau, es ist keine Ausstellung unserer ackerbaulichen Fähigkeiten, was wir vorne sehen. Es ist Hinweis auf den Schöpfer der Welt, der uns in seine Schöpfung gesetzt hat. Mit dem klaren Auftrag, sich die Erde untertan zu machen. Das heißt, Verantwortung dafür zu übernehmen. Stattdessen vergiften und zerstören wir sie. Wir können nur Gott bitten, uns unsere Sünden zu vergeben. Das wollen wir nachher auch im Abendmahl tun. Erntedankfest, ein Tag der Besinnung auf unsere Unfähigkeit, unserem eigenen Wachstum irgendetwas hinzuzufügen. Wir können unser Leben nicht verlängern. Wir können kein Wachstum gestalten. Wir können nichts wachsen lassen. Wir können nur mit Dankbarkeit es hinnehmen. Ernte, Dank, Fest. Lassen Sie uns gemeinsam für die Ernte danken und nachher mit dem Abendmahl feiern, dass Gott uns vergibt, dass Gott uns trägt und eine Besinnung auf Gottes Gnade und Güte. Und einen Tag, unsere Maßstäbe zurechtzurücken, uns wieder klarzumachen, wem wir zu danken haben, wem wir die Ernte verdanken und warum wir ein Fest feiern können. Amen.